TK161, ein Einblick in die antifaschistische Aktion.
Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge der TK 161. Ich bin Cosmo und darf auch wieder diese Folge moderieren. Das freut mich sehr, denn heute zu Gast haben wir den Andi von der Band Elf Morgen. Und mit ihm werde ich ein bisschen über Musik und Antifaschismus reden. Wie das zusammenpasst, wie das funktioniert und vielleicht werden wir auch ein wenig in Erinnerung schwelgen. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Moin Andi, hi. Schön, dass du da bist. In und Kosmotheke.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ich habe gerade schon gesagt, ich freue mich immer, wenn man so Anfragen kriegt, dass man einfach mal so wieder was in den Kalender eintragen kann und man hat wieder das Gefühl so, ah, okay, guck mal hier, beim Nachmittag Hose anziehen und so, es gibt was zu tun.
Aber die Hose ist ja nicht mit drauf, das kannst du ja das sagen, was du magst. Genau, wir haben ja hier unser TK161, das Thema Antifaschismus. Und wir haben eine Frage, die wir alle unseren Gästinnen stellen. Was denn Antifaschismus für dich ist?
Also ich würde mal so salopp sagen, es ist einfach eine absolute Selbstverständlichkeit. Also das ist eine, naja, was heißt eine Lebenseinstellung? Ich bin einfach schon so groß geworden. Für mich gehört das irgendwie schon mein Leben lang dazu, irgendwie, dass es kein Fremd und kein Anders gibt. Und ich bin immer mit sehr vielen Ausländern groß geworden und für mich war das alles irgendwie nie ein Thema. Also für mich ist es wirklich eine ganz reine Selbstverständlichkeit, Antifaschist zu sein. Also das ist weder jetzt eine große politische Einstellung, was es natürlich jetzt in einem gewissen Alter natürlich ist, aber es war schon immer selbstverständlich, dass es einfach kein Anders gibt. So, ja.
Wir hatten ja auch dieses Zitat von Smudo, dass wenn man für Gleichberechtigung ist und gegen Ausgrenzung sind Menschengruppen, ist man automatisch Antifaschist, dass es halt nichts Falsches ist, weil wir haben ja dieses Problem irgendwie in unserem Kurs entdeckt, dass es halt immer noch einen schlechten Ruf hat, dass es schnell assoziiert wird mit Steine werfen, Autos anzünden, aber das ist halt nicht alles, also das ist ja viel mehr und ja, dass es was Normales ist.
Ja, nicht nur das, auch noch viel mehr, es ist eine politische Bildung und natürlich ist es so und da muss sich unsere Szene auch immer noch, das muss sie sich gefallen lassen, ist natürlich genau das, wenn du eben mit Steine werfen und mit dieser Gewalt aufmerksam machst, ist es natürlich klar, man muss was tun und man muss natürlich auch irgendwas tun, wo sich Leute irgendwie dagegen stören, so, sonst wird es halt überhaupt nicht wahrgenommen. Aber natürlich muss man sich dann auch gefallen lassen, dass das ein Bild ist, was natürlich wahrscheinlich meine Eltern auch haben, wenn ich sage, ich bin Antifaschist. Ja, was ja nicht gleichbedeutend ist, dass man einfach jetzt irgendwie nichts anderes als Gewalt im Kopf hat. Aber in der heutigen Zeit musst du halt irgendwas machen, um überhaupt in den Medien wahrgenommen zu werden. Ja, wenn die Antifaschisten irgendwie am 1. Mai alle mit Blumen irgendwie in Kreuzberg stehen würden, würde halt kein Mensch drüber, wahrscheinlich nur einmal drüber irgendwie berichten. Und es muss halt einfach immer laut aufmerksam gemacht werden. Das ist einfach gang und gäbe, ja.
Und bei laut aufmerksam machen sind wir gleich beim Thema. Wir haben ja dich als Musiker eingeladen.
Oh, und, ein Kompliment.
Da würde ich mal so behaupten. Also, und seit wann machst du denn schon Musik?
Oh. Also ich glaube, ich habe angefangen, da war ich 16. Das war natürlich die Zeit, als bei uns Skateboarding halt ein riesengroßes Thema war und ich auch. Also ich war wirklich auch wenn man das heute nicht mehr so mir so ansieht, aber ein ganz guter Skateboardfahrer. Und ja, wir sind ja damals so ein bisschen sozialisiert worden durch Paul Peralta, Public Domain und irgendwie war da so die Musik, so da war ich zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, so, ah, guck mal, es gibt noch so Musik, die ist richtig schnell und geht ab und wie geil. Also das war so für mich so das erste Mal, dass ich so Punkrock so für mich so entdeckt habe. Und wir dann ziemlich schnell gemerkt haben, dass das mit dem Skateboardfahren ist nur so eine Facette irgendwie so. Und immer nur schwitzen und immer nur stinken und immer so, ist natürlich auch so eine sehr eingeschworene Gemeinde mit wenig links und rechts so. Du bist halt Skater, dann triffst du dich mit Skatern und wer halt nicht skatet, kann ja damit auch nichts anfangen. Und ja. Mein Freund damals, der Marco und ich, wir haben dann irgendwann überlegt so, also wir wollen Punkrocker werden und wir wollen Musik für Skate-Videos schreiben. Das war so damals die Idee. Und dann haben wir Instrumente wirklich gelost, weil wir beide wollten gerne Schlagzeuger werden.
So, das war das Instrument.
Ja, ich mag voll. Gerne. Und dann war es aber trotzdem klar, dass eine Punkrock-Band nur mit zwei Schlagzeugern halt irgendwie nicht richtig geil ist. Also habe ich dann halt, Gitarre gezogen und damit fing alles an. Von meinem Bruder der hatte so eine, damals hatten wir noch so Hutablagen im Auto gehabt mit ganz vielen Boxen und so Endstufen damals.
Ja.
Und da haben wir einige gekriegt, das war so unsere erste Gesangsanlage und dann haben wir uns irgendwo so bei Freunden irgendwie ein Schlagzeug gegimmelt, so ein uraltes, total kaputt und so haben wir wirklich angefangen, uns auch die Instrumente beizubringen. Also alles autodidaktisch und das ist dabei rausgekommen.
Und seit wann bist du mit Elf Morgen unterwegs?
Also eigentlich schon immer. Das ganze Ding war schon immer Elf Morgen. Es hat auch schon diverse Umbenennungen so gehabt, weil es irgendwie... also wir hatten vorher einen Namen, der einfach richtig scheiße war und dann haben wir gedacht so, oh nee, das geht nicht und irgendwann wurde es dann einfach zu Elf Morgen und ich bin auch der Einzige, der noch dabei ist von ganz früher. Es kamen immer Leute dazu und es kamen immer Leute, die dann irgendwie nicht mehr mitgehen konnten, weil so eine Band machen heißt immer, es kostet viel Zeit und es kostet sehr viel Geld. Also in einer Band, wo man einfach damit noch nicht das Geld verdient, ist es einfach eigentlich ein Hobby mit sehr viel Einsatz. Und irgendwann war das dann immer so, dass dann Leute gesagt haben, hier, pass auf, ich pack das einfach nicht mehr. Alles im Guten, wir haben wirklich original keine Besetzung irgendwie, wo wir im Streit auseinandergegangen sind, aber ich konnte es irgendwie nie lassen. Ich bin halt bühnensüchtig, so wenn man den Begriff mal so nehmen will. Und dann kamen immer neue Freunde dazu. Also es sind immer quasi aus diesem ganzen Dunstkreis Elf Morgen und aus meinem ganzen Freundeskreis kamen dann immer neue Leute dazu. Alte sind gegangen, die kommen auch immer noch in den Proberaum und wenn wir irgendwie so Partys feiern. Also es ist alles eine sehr, sehr geile, eingeschworene Gemeinde. Und so richtig Elf Morgen hat dann so 2002 eigentlich so gestartet, dass wir das ernst gemeint haben mit Musik. Also vorher war das natürlich so rumdümpeln. Und dann haben wir so 2002 so gedacht, das kann ein bisschen mehr werden als Hobby. Und dann wurde es immer so ein professionelleres Hobby. Und jetzt ist es halt einfach die zweite Einnahmequelle, die wir so haben. Und
Krass. Ja, das kenne ich ja auch mit dem Musikmachen, dass wir ganz viele Leute dann kennen. Also dich zum Beispiel dann auch irgendwie. Ja. Ich finde es immer noch witzig, dass ich als bei meinem ersten Merch-Boy-Fahrt mit Finder dann Bus auf und auf einmal hören wir da euch singen, das Leben ist hart ohne Oberlippenbart. Und jetzt vor einem Jahr mit Lester dann auf einmal, ach verrückt, das
ist das.
Und dann sofort den Daniel irgendwie eine Sprachnotiz gemacht. Ich glaub's gar nicht, welche Band ich hier gerade höre. Verrückt. Weil dann auch Tatsache bislang das letzte Mal, dass ich dann auch als Merch-Boy mit war. Das ist irgendwie so ein Kreis.
Ja, das ist die ist, glaube ich, auch. Und das ist auch das Schöne daran. Und deswegen liebe ich auch. Und deswegen kann ich es auch nicht sein lassen, auch wenn es absolut immer ein Drauflegegeschäft ist. Das Musikmachen ist einfach das Schönste, was man sich vorstellen kann. Also es ist wirklich so, und jetzt gar nicht mal so nur dieses auf der Bühne stehen und sich feiern lassen, auch wenn es natürlich, also ich würde ja lügen, wenn ich sage, dass ich das nicht geil finde, das Gefühl. Ja. Aber es geht um viel mehr, weil das auf der Bühne stehen ist so eine Stunde oder anderthalb Stunden. Aber das Ganze drumherum, du triffst dich irgendwie um eins mit deinen Kumpels, steigst in den Bus, bist den ganzen Tag oder das ganze Wochenende oder eine ganze Woche unterwegs. Ja. Es ist einfach herrlich, es ist wirklich so eine Klassenfahrt und es macht einen riesen Spaß und man lernt, wie dich zum Beispiel, jetzt unfassbar geile Leute in ganz Deutschland kennen und wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, so, ach, wir fahren nach Hamburg, privat oder sowas, dann weiß ich sofort, ey geil, in Hamburg, da können wir uns mit dem und wir treffen uns mit ganz vielen Leuten und das ist überall in Deutschland und das ist so ein schönes Gefühl, das ist so eine Solidarität, die ich einfach über alles schätze.
Ja, aber bevor wir komplett in Musik abdriften. ich hab schon befürchtet.
Aber das kann man ja dann trotz alledem, und deswegen hast du uns ja auch eingeladen, Politik und Musik kannst du bei uns einfach nicht trennen und von daher, aber ich verstehe schon deine
Antwort. Das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ich habe mich ja bestens vorbereitet, zusammen mit meinen Kommilitonen, einen Fragekatalog erstellt. Ja. Also Politik war schon immer ein Thema bei euch.
Ja, also absolut. Auch diese, also wo wir damals angefangen haben, Marco und ich, als wir wirklich noch gar keine Ahnung hatten, was überhaupt Musik bedeutet, konnten wir ein Lied covern und das war Deutschland muss sterben von Slime. Das war so das Erste, ja. was ich zumindest so ein bisschen wie ein echtes Lied angehört hat. Das war für uns immer, also wie gesagt, ich bin so groß geworden, Marco ist Italiener, anderer Freund ist Jugoslawe, also jetzt Serbe, ja, ist auch egal, ist schon lange her alles. Und wie gesagt, das war immer ganz klar, dass wenn wir sowas machen, dass diese Haltung, die wir haben und diese Selbstverständlichkeit, eben gegen Nazis zu sein, ging überhaupt nicht zu trennen. So, es war wirklich von Anfang an, wir hatten damals ein Lied, das heißt, hau die Glatzen, bis sie platzen. Das war so eines der ersten Lieder, die ich jemals geschrieben habe. Ja. Natürlich, oh, gewaltverherrlichend und so weiter, haben wir natürlich auch nie gemacht, weil der Mund immer größer als alles andere. Aber wie gesagt, das war immer ganz klar, dass wir uns als Band positionieren wollen und auch müssen. Ja, und das wird ja auch immer, immer schlimmer. Von daher ist es für uns schon immer, wir arbeiten schon immer mit der antifaschistischen Bildungsinitiative zusammen. Die sind hier bei uns in Friedberg und Butzbach. Seitdem es die gibt und seitdem es uns gibt, machen wir Kooperationen. Also wir gehen an Schulen, wir nehmen an Podiumsdiskussionen teil und so weiter und so fort. Politik und Musik, ich finde, man kann es einfach nicht trennen und man darf es vor allem nicht trennen. Auch wenn man immer sagt, man sollte Politik aus der Musik raushalten, sehe ich halt leider komplett anders.
Das ist schwer. Das ist ja auch ein Medium, wo ich sage, wo die andere Seite ja auch mitarbeitet und irgendwie propagiert und
Das ist genau das Problem. Die Einstiegsdroge, ja, wenn man das mal so bezeichnen möchte, in den ganzen Faschismus und so weiter, oder sind eben nun mal die ganzen Musiksachen. Also nicht ohne Grund sind diese ganzen Schulhof-Sampler, die ganzen Faschisten irgendwie verteilen, so das Erste, mit dem man überhaupt so, bei uns auch, bei uns war das zu einer Zeit, als ich jugendlich war, war das gang und gäbe, dass NPD und DVU und was es damals so alles gab, Republikaner, immer diese CD und diese Musik verteilt haben. Und Faschokonzerte, ein Riesenthema. Also Musik ist eine Möglichkeit, Gefühle zu transportieren und vor allem zu sozialisieren. Und ich hab das lange nicht verstanden, weshalb es von dieser linken Szene da nicht auch sowas gibt. Also kein Bock auf Nazis hat ja dann irgendwann angefangen, auch Sampler zu machen, die sie verteilt haben und so weiter.
Oder später? Ich habe irgendwann noch diese DVD gehabt, wo sie noch eine Dokumentation mit hatten. Da waren
ja, genau.
Die Mafia oder ZSK waren ja auch mit dabei, die Ärzte oder einer, ich glaube Bela zumindest. Und ja, aber ich habe auch damals auch von, also jetzt, da war jetzt keine Partei, die da jetzt irgendwie auf uns Sachen klingeln gewartet hat, sondern von MitschülerInnen irgendwie so halt so eine CD in der Hand gedrückt bekommen, wo dann halt so eine Scheiße drauf war.
Ja, absolut. Und man hat es ja, und ich auch, als Kind dann einfach gehört.
Ja.
So, und ich kann es dann schon, also weiß nicht, kann man sagen, ich kann das verstehen, sondern man hört es einfach. Und wenn du eben so ein Geist bist, der so leicht beeinflussbar ist, ist es halt super krass einfach, diese Leute da abzuholen. Ja? Und wie gesagt, für uns war immer klar, wenn wir Musik machen, dann machen wir natürlich auch Punkrock, weil was anderes konnten wir eh nicht und wollten auch nie machen. Und da gehört es für mich einfach dazu. Und ja.
Ich habe guten Ton, ja.
Ja, genau.
Ach, hast du auch manchmal das Gefühl, dass das vielleicht auch so image-mäßig eher bei einigen MusikerInnen irgendwie sein kann, dass es so okay, es ist jetzt irgendwie ein Trend, aber ob die Intention, diese Motivation dahinter eher so ein, ja, das kommt gerade gut an, oder ob die da wirklich, das ist...
Also wenn du mich jetzt ehrlich fragst als Andi Schmaus und nicht als Sänger von Elf Morgen, weil ich möchte da niemanden irgendwie jetzt, das soll jeder machen, wie er möchte, aber ich muss dir da leider recht geben. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen en vogue geworden ist, dass man halt auf Konzerten, die keinen Bock auf Nazi-Fahne irgendwie schwenkt, weil man, und das finde ich wiederum sehr gut, auf diesen Feine-Sahne-Zug so ein bisschen mit aufspringen will.
Ja, da muss ich auch denken.
Ja, so ist es halt einfach. Und trotzdem muss man schon ganz klar sagen, ist es... ich bin mir da nicht immer ganz so sicher, ob das was ist, was vom Herzen rauskommt oder was marketingmäßig jetzt gerade irgendwie gut zu dieser Band passt, irgendwie da auch dabei zu sein. Aber wie gesagt, das möchte ich niemandem unterstellen, aber ich habe auch oftmals das Gefühl, dass man das ein kleines bisschen mit auf in seine Vita schreiben kann, will, möchte oder so, wie auch immer. Ja.
Aber die Message wird ja trotzdem weiter getragen. Also genau. Es ist ja super. Es ist ja toll, dass sie das machen.
Ja, absolut. Ja, und daher bin ich
da. Eine Frage, die mir immer aufgekommen ist, okay, diese Quillability, dieses, okay, machen die das jetzt, ne? Aus welchem Grund? Wirklich aus Überzeugung? Und ob das einfach nur so ein Trend ist und ob Trends gehen ja auch leider wieder, das ist ja auch immer schade. Und
absolut. Ja. Also wie gesagt, das sehe ich zu 100% genauso wie du. Ich finde es gut, weil jede Fahne, die da geschwungen wird, ist eine gute Fahne und es ist gut, dass die geschwungen wird.
Keine andere, Bio.
Und alles andere muss dann jeder für sich selber irgendwie ausmachen. Ja? Wenn er glaubt, er kann mehr CDs verkaufen, wenn er das tut oder wenn er das mit auf seine Flyer schreibt, dann ist es seine Sache. Wie gesagt, für uns war das nie ein Thema, das aus irgendwelchen anderen Gründen, aus einer Selbstverständlichkeit und aus unserer Ideologie halt rauszumachen.
Ja. Du hast ja auch gerade schon Kein Bock auf Nazis erwähnt. Und die haben ja jetzt auch dieses Protest-Sound-Format, da seid ihr ja auch vertreten.
Ja.
Kannst du vielleicht genauer was sagen, was es damit auf sich hat oder auch wie ihr darauf gekommen seid und wie ihr damit zusammenarbeitet, sage ich mal, oder?
Also wir hatten ja hin und wieder immer mal auch mit ZSK zu tun und von daher kannten wir das, den Protest-Sound als Netzwerk kannten wir schon. Die haben uns tatsächlich irgendwann mal angeschrieben, ob wir da Lust hätten, da dabei zu sein. Und es ist einfach ein Netzwerk aus Bands, die auf der guten Seite stehen, sage ich jetzt mal. Ja, und jetzt merke ich, aus was für Gründen auch immer sie das machen, ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen egal. Gut ist, dass sie dabei sind. Gut ist, dass es da so ein Netz jetzt gibt von Bands, wo du genau weißt, okay, pass auf, ich suche jetzt einfach eine Band, mit der ich irgendwas machen möchte. Und wenn ich dann in diesem Netzwerk schaue nach Bands aus Leipzig, aus was weiß ich was, dann weiß ich gleich, das ist eine Band, die du buchen kannst. Es ist ja immer noch so das Problem, dass wenn du irgendwo ein Konzert spielst und dann die Frage kommt, wer soll denn da mitspielen, gibt es dann irgendwie, kennt ihr irgendjemanden, kann dir das richtig auf die Füße fallen, weil du eben nicht genau weißt, wen du dann einlädst. Und für mich war immer klar, es darf da überhaupt keine Grauzone entstehen. Das muss jeder wissen, das ist 11 Morgen. Und ich habe da keine Lust darauf, irgendwelche Idioten zu haben, die dann irgendwann sagen, was wir auch schon hatten, das Leben ist hart, ohne Oberlippenbart wäre eine Hommage an Adolf Hitler. Wenn einer auf so eine Idee kommt, ja, der muss gleich wissen, sorry, aber das sind Leute, die haben bei uns nichts zu suchen. Und von daher ist es ein Netzwerk, was ein bisschen aufrödelt, was ein bisschen Welle machen kann. Natürlich mit dem Background Kein Bock auf Nazis, die natürlich als große Institution dahinter stehen. Ja. Aber es ist einfach wirklich ein schönes Netzwerk von Bands, die sich für die richtige Sache irgendwie stark machen wollen. Die kümmern sich halt auch, Spendendosen zum Beispiel und so weiter. Und du brauchst ja dann natürlich im Hintergrund jemanden, der dann das alles abwickelt. So. Und von daher ist es nicht nur Netzwerk, sondern es ist auch ein guter Partner so, der uns mit Infomaterialien irgendwie das uns alle zur Verfügung stellt, der diese ganzen Geldsachen von Spendenboxen und sowas abregelt. Und das ist einfach, es ist schön dabei zu sein und und das sollte der Grund sein. Es sollte nicht der Grund sein, dass man irgendwie auf irgendeinem Sampler landet oder auf irgendeiner Playliste auf Spotify, um seinen Song irgendwie zu pushen. Das finde ich den falschen Ansatz. Und für uns ist Protester und so eine Familie, wo du genau weißt, dass jeder Bruder und jede Schwester auf der richtigen Seite ist. Und das finde ich einfach total schön.
Ja. Ja. Seid ihr auch, oder du neben der Musik auch noch privat irgendwie politisch aktiv? Also ich meine, das ja
antifaschistische Bildungsinitiative.
Genau.
Die Antifabi. Ja. Sind wir natürlich, klar. Also ich denke, dass jeder Mensch, egal wie, immer auch sich irgendwie politisch engagiert. Ja, also alleine, wenn er quasi die Gesetze einhält, ist es ja schon ein Stück weit politisch engagiert. Man könnte ja auch einfach gegen alles sein. Aber natürlich. Wie gesagt, wir nehmen an Podiumsdiskussionen teil, wenn es da irgendwie um irgendwas geht. Wir legen uns auch gerne mal mit Landräten an, wenn es genau darum geht, irgendwie wieder Gelder für irgendwelche Festivals zu streichen, wo natürlich auch genau das Thema ist. So, wir brauchen diese linksversifften Festivals, um eben Menschen zu sozialisieren und eben da irgendwas anderes zu bieten. Und gerade bei uns in der Wetterau, wo wir wirklich ein unfassbares Nazi-Problem haben, wo die NPD jetzt gerade auch mit 11,1% eingezogen ist und sowas, es ist einfach richtig, gerade hier bei uns in der Gegend, echt so, da muss was passieren. Und wenn da immer wieder Gelder und immer wieder irgendwelche anderen Sanktionen gegen so kleine Festivals starten, so, da muss man einfach mal irgendwie auch als Band dann irgendwie mal einfach sagen, so Leute, das könnt ihr nicht bringen, das geht nicht. Ja. Und also wie gesagt, ich bin Erzieher und das heißt, jeden Tag, wenn ich mit Kindern zusammenarbeite, engagiere ich mich politisch und zeige den Kindern, dass so eine Ausgrenzung oder irgendwelche Diskriminierungen halt einfach nicht stattfinden. Punkt aus. So, es gibt einfach, ja, wir sind alle gleich. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die Kinder bei mir im Kindergarten so mitnehmen. So, Jungs dürfen auf dem dürfen in die Puppenecke, Mädchen auf dem Bauteppich. Und ich habe eine rosane Eiskönigin-Brotdose von meiner Tochter. Und die so, du hast natürlich auf dem Dorf ja noch immer so Jungs, die dann so sagen, das darfst du nicht, das ist doch hier Mädchensache. Da ich überhaupt gar nicht. Also ich liebe Rosa und ich liebe Elsa und Anna, wie auch immer. Wir gehen hier logischerweise auf Demonstrationen und zeigen uns so oft, wie es geht. Und klar, also man ist immer politisch irgendwie so engagiert. Und das gebe ich auch an meine Tochter weiter und ganz liebe Grüße an der Stelle. Die hat es nämlich jetzt gerade mit ihrer Schule geschafft, Schule ohne Rassismus und mit Courage zu werden. Und das macht einen als Papa natürlich unfassbar stolz, auch wenn dieser Name, dieses Wort immer so ein bisschen negativ behaftet ist. Aber das hat mich wirklich sehr, sehr begeistert, dass sie gesagt hat, sie macht sich da jetzt stark und Unterschriften sammeln und hin und her. Und sie haben es jetzt durch irgendwie. Und finde ich richtig gut. Sind wir ja auch. Wir sind ja auch Pater von der Schule in Eschwege mit Blackout Problems zusammen. Und wenn dann die eigene Tochter quasi ihre Schule dahin treibt, finde ich mega. Also das hat mich echt ultra gefreut.
Auch vielleicht auch ein spannendes Thema mal für eine Folge, dieses Schule gegen Rassismus oder ohne Rassismus.
Auf jeden Fall. Wobei ich immer noch nicht genau verstehe, warum eine Schule sich damit überhaupt brüsten muss. Ne? Also es wäre ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass das in jeder Schule so sein sollte. Aber es gibt es nun mal und es ist eine gute Organisation und es wäre mit Sicherheit auch ein schöner Partner mal, mit denen irgendwas sowas zu besprechen, auf jeden Fall.
Ich merke auch gerade selber, dieses Thema, es ist halt riesig. Das ist einfach so groß. Da gibt es so viele verschiedene Facetten auch und genau.
Ja, und ein Thema, was einfach nicht aufhört, aktuell zu werden. Und das ist eigentlich so das, was mir am meisten Angst macht, so dass es einfach nicht aufhört, mal abzureißen. So.
Ja. Also sind ja schon fast 100 Jahre auch, ne? Mhm.
Auch. Ja, ja.
Und da habe ich jetzt auch mit dem Yves, hat er auch nochmal gesagt, dass es, seitdem es die Republik gibt, halt auch Antifaschismus gibt. So, das ist halt einfach schon immer irgendwie dazugehört.
Ja, zu Recht.
Genau, um wieder auf das Thema Musik zurückzukommen. Wie geht das denn bei euren Konzerten statt? Also ruft ihr da einfach irgendwelche Parolen ins Mikrofon oder?
Ach,
Oder habt ihr irgendwie schon mal Erfahrungen gemacht auf Konzerten, wo sich vielleicht ein Gast irgendwie daneben benommen hat, irgendwie in die Richtung oder so?
Also zum einen finde ich, sind die Leute in der Lage, auch es zu verstehen, wenn man das ein bisschen subtiler macht, als jetzt Nazis rauszubrüllen. Ja. Was man natürlich auch mal macht, natürlich. Also würde ich sagen, viel hilft da. Wobei es natürlich keinen Sinn macht, auf unseren Konzerten oder auf Festivals Nazis rauszubrüllen, weil da sind schon keine. Und da sind schon die Guten. Also wir sagen ja immer, na klar, können Sie das gerne auf unseren Konzerten brüllen und das ist uns, erfüllt uns ja auch mit Freude, wenn das passiert. Aber es darf halt nicht aufhören, wenn man dann aus dem Konzert rausgeht, sondern dann muss man halt umso lauter brüllen, wenn man draußen ist, wenn man da ist, wo es unangenehm werden kann. Ja, auf so einem Festival in so einer großen Masse, das zu brüllen, ist gut, sehr wichtig, aber auch einfach. Ja.
Ja.
Wichtiger ist es dann halt, die Power dann mitzunehmen von so einem Konzert. Natürlich gibt es bei uns Ansagen, die ganz klar darauf hinauslaufen. Wir haben Liedtexte, wo es mal offensichtlicher und mal ein bisschen subtiler vonstatten geht.
Bei Tanz zum Beispiel, ne? Ist ja dann auch.
Bei Tanz zum Beispiel, bei Brauner Bär. Und irgendwie gibt es ganz viele Lieder, die, wenn man, ich mag es gerne so, so zweideutige Songs zu schreiben, die zum einen irgendwie vielleicht erst, wenn man sich ein bisschen drüber Gedanken macht, wo man sagen kann, ach, das könnte er eventuell auch noch meinen. Das mag ich eigentlich ganz gern. Und ja, und es kommt natürlich auch immer darauf an, was passiert. Ja, wenn wir jetzt heute ein Konzert spielen würden und bei uns gerade die NPD mit 11% dann irgendwie 1,1% zugewinnt, wäre das Thema bei unserem Konzert. Also wir sind da schon sehr, sehr interaktiv und informiert und machen gerne aufmerksam auf so Sachen. Oder wenn irgendwelche Demos stattfinden und wir wissen, dass wir dann auf jeden Fall dann auch in Ansagen dafür Werbung machen. Und auf deine zweite Frage, klar hast du immer wieder Konzerte, wo du siehst, dass Leute mit Freiwill-Shirts oder Onkel-Shirts bei uns in Frankfurt logischerweise, kommt das immer wieder vor.
Ja.
Und da gibt es bei uns aber ganz klar die Absprache, dass wir dieses T-Shirt immer live beim Konzert gegen ein 11-Morgen-T-Shirt tauschen. Oh, und und das haben wir jetzt schon 2-3 Mal wirklich erlebt und dann auch in Gesprächen, weil wir nicht einfach dumm irgendwie die Leute davor führen wollen, weil oftmals wissen sie nicht, was sie da anhaben. Also sie wissen natürlich, dass sie da jetzt, ohne dass ich das jetzt irgendwie schönreden will oder sie in Schutz nehmen will, sind es doch oft junge Menschen, die einfach genau das machen, was wir auch machen wollten, nämlich provozieren mit einem T-Shirt. Die wissen, das finden nicht alle geil. Aber was dahinter steht, wissen ziemlich wenige. Und das meine ich auch so ein kleines bisschen mit Aufklärung und mit politischer Bildung. Man muss dann schon so Leuten, und deswegen bin ich vielleicht auch Pädagoge, möchte ich dann schon auch mit den Kindern, sind es ja dann meistens auch, irgendwie ins Gespräch kommen und dann zu sagen, so, wisst ihr eigentlich, was ihr da tragt? Also es geht da nicht einfach nur um, hey, das ist eine geile Musik. Ja, okay, darüber kann man sich jetzt streiten, muss man aber nicht, wenn du meinst, es ist gute Musik. Das verstehe ich ja sogar noch, wenn Leute das sagen. Aber was dahinter steht, darf man eben zu keiner Zeit vergessen. So. Und dann ist es einfach ein T-Shirt, was wir nicht wollen. Und aber auch so, dann gibt es von uns einen adäquaten Ersatz und das T-Shirt bleibt bei uns. Und dann ist es dann so meistens gut geregelt.
Was passiert dann mit dem T-Shirt, frage ich mich jetzt. Wird das dann als Kaminanzünder genutzt oder?
Da sind schon unterschiedliche Sachen passiert. Also wir haben es logischerweise schon einmal direkt am Abend noch verbrannt. Mhm. Aber darum geht es, glaube ich, auch gar nicht. Es geht einfach, also am allerliebsten würde ich für sowas noch nicht einmal so diese große Bühne nutzen. Aber du kriegst es dann halt irgendwie logischerweise mit und so. Und also schöner wäre es, denjenigen in so einer stillen Minute zur Seite zu nehmen und einfach zu sagen, so und so sieht es halt aus. Wir bei uns ist Stage Diving immer ein Thema und wenn dann halt jemand hochkommt und hat das T-Shirt an, muss ich reagieren. Ich kann nicht einfach jemanden auf der Bühne stehen haben, wo ich genau weiß, der soll jetzt irgendwie in die Masse springen und hat so ein T-Shirt an. Das kann ich nicht unkommentiert lassen. Will ich auch nicht. Also von daher, ja, so Sachen passieren natürlich passieren immer wieder. Und wir hatten jetzt ziemlich aktuell auf Instagram eine Nachricht bekommen von jemandem, der geschrieben hatte, dass wir eine linksradikale, versiffte, volksverhetzende Band wären und dass es eine bodenlose Frechheit wäre, das, was wir tun. Er hat sich an den Begriff Nazi-Wichser chauffiert, weil er gesagt hatte, das wäre ein Wort, was man überhaupt nicht also sagen dürfte. Und dann habe ich so zurückgeschrieben, so was er denn damit meint. Also ob er denn ein besseres Wort für Nazi-Wichser kennt, weil mir jetzt keins eingefallen ist, sonst hätte ich das geschrieben im Text. Und ich sage, es gibt eigentlich nichts, was das besser beschreibt als Nazi-Wichser. Und er wirklich so, das ging ewig lange und ich habe mir auch anfangs wirklich Mühe gegeben, da noch ein bisschen zu versuchen und er dann damit gedroht hat, dass wenn ich das noch einmal singen sollte auf Konzerten, er alle Festivals, auf denen wir jemals gespielt haben und spielen wollen, darüber informieren wird, dass wir Nazi-Wichser singen würden. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, danke für das Angebot, für die Promo, das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. also ich habe das auch von vorne bis hinten nicht so ganz verstanden, aber sowas hat man natürlich immer und es ist sogar jemand, den ich kenne, das kommt noch dazu und es ist jemand, der auch schon öfters bei uns auf Konzerten war, den ich dann so gefragt habe, so, sag mal, was hast du denn eigentlich die letzten 20 Jahre, also, was hast du denn gehört, wenn wir auf der Bühne waren? Sag ich, wenn ich einmal Nazi-Wichser nicht gesagt habe, dann entschuldige ich mich dafür, aber in der Regel kommt immer irgendwie sowas und schon sehr spooky. Die Leute drehen halt auch wirklich gerade so ein bisschen durch. Das muss man auch mal irgendwie so an der Stelle sagen. Ja. Das Corona ist nicht für alle gut, sag ich mal. Das passiert immer wieder, aber jetzt so irgendwelche Nazis auf unseren Konzerten, jein. Also kann man schwer sagen, ja.
Ja. So viel zu Überleitungen überlegen. Verdammt. Aber ich möchte auch zuhören. Also es ist mit den Gesprächen mit Yves und Marcel, dass ich da irgendwie, das ist irgendwie schön, dass bei mir noch so ein Lernprozess noch passiert. Und man, ja, vielleicht klappt das ja bei anderen, bei unseren ZuhörerInnen ja auch. Das wäre super, oder?
Ja, es klingt ja immer so abgedroschen, aber es ist halt in der Tat wirklich so, wenn du einen damit erreichst, der irgendwie wenigstens nochmal drüber nachdenkt, dann finde ich das nach wie vor, ist es jemand, dann hast du was Gutes getan. So, ja. Wir können nicht alle die Welt irgendwie verändern oder verbessern, aber wir können sie verändern. Und ich glaube wirklich, dass jeder Einzelne da seinen Beitrag zu leisten sollte. Und was mich dann halt so ultra krass nervt, ist, ich darf ein bisschen haten oder so, ja, bestimmt.
Ja.
Sind dann halt so Bands wie Mark Foster und Vincent Weiss und Max Giesinger oder wie die alle so heißen, die jetzt wirklich eine Reichweite haben, die unser eins in 100 Jahren nicht hinkäme, und diese Leute eben ihre Stimme nicht dafür nutzen, sondern einfach immer schön weiter am liebsten die Kohle von beiden Seiten halt so eingreifen. Also das ist... Und das finde ich so, das macht mich so rasend und so wütend, weil das sind die Leute, die wirklich was erreichen könnten und die gehört werden und eben dann auch meine Mutter verstehen würde, dass gegen Nazis sein, ja, dass das nicht irgendwas mit Gewalt oder sonst was zu tun hat, sondern dass das selbstverständlich wäre.
Ja.
Und ja, klar, wenn die Ärzte das singen oder die Hosen oder Feine Sahne, dann ist es wieder eine dieser lauten Bands, die das brüllen, ja.
Und der in lauten Sachen und ins Mikrofon schreien und dann irgendwelche Pyrotechnik auf der Bühne zünden.
Ja, genau. Ja. Und das finde ich dann, also das finde ich wirklich ein Kalkül, dann irgendwie zu sagen, so, ja, aber warte mal, die Nazis kaufen auch unsere CD, da müssen wir schon dabei bleiben. So. Also das finde ich einfach, weißt du, so, das weiß nicht, ob sie das sagen, aber es ist zumindest in meinem Kopf funktioniert das einfach so, weißt du, wenn du, dann einfach jeder muss deine CD kaufen und es muss dir dann auch egal sein.
Da gibt es ja auch so einen Künstler aus Mannheim, der sich ja auch irgendwie für seine Meinung laut ausspricht, der halt auch diese Reichweite hat. Aber das ist dann so, oh.
Tja. Ja, das die Büchse der Pandora machen wir am besten.
Nein, lieber nicht. Lieber nicht. Aber Tatsache würde ich gerne ein anderes Thema noch ansprechen. Mhm. Ihr kommt ja aus der Nähe von Hanau oder auch direkt aus Hanau? Da bin ich mir gerade nicht sicher.
Nee, wir kommen nicht direkt aus Hanau. Hanau ist für uns die nächste große Stadt. Das sind 15 Kilometer, 20 Kilometer ungefähr.
Ja.
Ist Hanau von uns entfernt. Und dazu oder darüber hinaus ist Hanau eigentlich die Geburtsstätte von meiner Band. In Hanau war immer die Schweinehalle. Das war ein international bekannter Club, wo wirklich alle Bands aus der ganzen Welt, von NorthX, Offspring und wie die alle heißen, die haben alle in Hanau gastiert. Hanau war ein riesengroßes, es fällt mir das Wort nicht ein, wo viele amerikanische Soldaten waren. Von daher war Hanau schon immer so, Jimi Hendrix war da, also so wirklich alle in Hanau, das ging irgendwie ab. Und keine Stadt hat mich irgendwie mehr sozialisiert als Hanau. So, wir haben in keiner anderen Stadt oder in keinem anderen Club so viele Konzerte pro Monat gespielt wie dort. Und ohne Hanau würde es einfach keinen Elfmorgen geben. Und ich hatte da lange einen Snowboard- und Skateboardladen mit einem Freund zusammen und habe eigentlich die meiste Zeit meines damaligen Lebens in Hanau verbracht. Von daher weiß ich ziemlich genau, was du jetzt ansprechen willst.
Das hat sich ja jetzt auch gejährt. Und da frage ich mich, wie man vielleicht als Person, die dort lebt, diese Stadt jetzt auch wahrnimmt, ob man da irgendwie eine Veränderung jetzt auch gemerkt hat. Und
das ist schon ziemlich schwer zu beantworten, weil Hanau, wie gesagt, für mich immer die Stadt war, wo ich einfach nur Punker kannte, wo ich halt nur so autonome Zentren gab. Es gibt in Hanau eines der ältesten besetzten Häuser, ich glaube sogar deutschlandweit oder sowas, das besetzte Haus, auch viele gute und abgefuckte Konzerte gesehen. Ja. Von daher war in Hanau, also Hanau und Faschismus oder Rassismus hat in meinem Kopf nie wirklich stattgefunden. Also klar, weißt du, dass es dann auch so, weißt du, so ein bisschen so belächelt, so auch Nazis gibt, so, die dann halt auch mal irgendwie mal ein bisschen Alarm machen. Aber Hanau war für mich immer so eine geballte Macht an linker Kraft, so irgendwie, dass ich das nie vergessen werde, als es irgendwie so in den Medien dann hochkam, dass irgendein Attentat in Hanau stattgefunden hat. Ich noch ziemlich genau weiß, wo ich da war und was ich da gemacht habe. So ähnliches, so ging es mir auch, wenn ich es mit Sicherheit nicht miteinander vergleichen will, so am 11.09., als die Twin Tower quasi eingestürzt sind, wo ich auch noch voll genau weiß, was ich da gemacht habe und wo ich da war, als ich diese Nachricht gehört habe, ging mir das bei Hanau genauso, weil also ich die ganzen Schauplätze genau weiß, wo die sind und ich weiß genau, wie es da aussieht. Also ich kenne einfach, kennt diese Stadt und auch die Route, die der Tobias da genommen hat, die kann ich im Kopf einfach nachfahren und weiß genau, wie es da aussieht. Und das macht mich echt noch mehr betroffen. Und ja, ich finde es, ja, es hat mich so bestürzt und traurig gemacht, dass es sowas in der Stadt, die, weißt du, wenn sowas irgendwo im Osten passiert, dann ist es auch schlimm, aber dann passt das irgendwie alles so ein bisschen zusammen. So, ja, im Osten viele Nazis und sowas, auch wenn ich das nicht verallgemeinern will, aber nicht in Hanau. Also in Hanau leben so viele Ausländer, dass also es ist wirklich so eine bunte und weltoffene Stadt, dass ich mir das in Hanau nie hätte vorstellen können. Und so ist es ein Stück weit auch geblieben. Natürlich ist über der ganzen Stadt so ein Stück weit Trauer. Und der Vater von diesem besagten Tobias-Typen, der ja auch nicht aufhört, die Welle zu machen, der immer noch die Stadt verklagt, weil er möchte, dass diese Mahndenkmale alle abgebaut werden, weil er seine Waffe zurückhaben will. Keine Ahnung, er stellt ständig Strafanzeigen gegen die Durchsuchung von seinem Haus und Freiheitsberaubung und Verletzung der Menschenwürde. Und sein Sohn hätte das Attentat ja gar nicht verübt, sondern es war der Geheimdienst. Das ist so ein Schwert, was immer noch so über Hanau so ein bisschen pendelt, so, weil es einfach noch nicht abgeschlossen ist. Und es gibt noch so viele offene Fragen, so, die einfach noch nicht geklärt sind. Und das wird, glaube ich, also diese Aufarbeitung wird mit Sicherheit noch ein bisschen dauern, auch wenn die ganzen Angehörigen da jetzt irgendwie auch sich da selber so eine kleine Begegnungsstätte irgendwie geschaffen haben, wo sie versuchen, da irgendwie Antworten auf Fragen zu kriegen, die ihnen wahrscheinlich nie einer beantworten kann. Es ist wirklich ein trauriges Kapitel für eine Stadt, die so hässlich ist. Und dafür liebe ich sie so sehr, schon eigentlich so mein Leben lang. Und das hat mich doch wirklich hart getroffen irgendwie, dass das da passieren kann. Ja. Ja, und es ist ein Jahr her, das darf man auch nicht vergessen. Es geht ratzfatz, ey. Und Hanau kann einfach überall sein. Und das ist das, was mich echt so, ja, wenn das schon in Hanau passieren kann, dann will ich nicht wissen, was diese Typen halt noch alles fähig sind. So, das Menschenleben einfach nichts wert ist. Das ist, boah, das macht mich richtig sauer und richtig wütend irgendwie. Das ist echt schlimm.
Bei dem Thema bin ich halt immer so sprachlos. Es ist immer. What the fuck?
Ja, das ist wirklich so, wie man einen Menschen so abgrundtief wirklich hassen muss, so, dass man ihn einfach wahllos umbringt und dann ist auch scheißegal ist, wer das ist. So, egal, das ist wirklich etwas, was ich nicht logischerweise nicht nachvollziehen kann, aber was man einfach nur verurteilen kann. Das ist einfach wirklich etwas, da kann man nur drüber kotzen irgendwie, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann auch noch ein Vater, der wirklich sagt so, was? Das war alles nicht so und ach, das ist einfach, ja.
Das zeigt ja auch nochmal, glaube ich, ob man so wichtiger ist, sich da antifaschistisch, sage ich mal, zu
fokussieren,
zu äußern, was zu machen. Und
ja, und es gab ja dann, also ziemlich direkt danach, dann halt ganz viele Überlegungen, was wir machen können, Konzerte zu veranstalten, um einfach dieses Thema halt gebührend zu bearbeiten halt. Und dann kam halt dieses Corona dazwischen und es war halt alles hinfällig. Also alles das, was wir uns überlegt haben, wieder nach Hanau zu gehen, wieder ins Jugendzentrum, da wo alles irgendwie so angefangen hat und dann wieder da Konzerte spielen und ja, also einfach Hanau wieder so ein Stück was zurückzugeben. Ja, es wurde uns dann halt allen mehr oder weniger, ja, wurde uns da der Boden unter den Füßen weggerissen. Nicht das Attentat, sondern auch bei dem, was dann halt danach kam. Ja, schlimm. Aber trotzdem auch noch positiv. Der Bürgermeister von Hanau, Klaus Kaminski, hat sich ja da also ziemlich schnell und klar positioniert. Und es ist auch ein Typ, der auf der richtigen Seite steht und der da ganz klare Ansichten und eine ganz klare Haltung hat. Und ich glaube schon, dass die Leute in Hanau oder grundsätzlich hier in dieser ganzen Region das ziemlich betroffen hat und vielleicht wieder so ein kleines bisschen mehr aufeinander zugehen oder wieder ein bisschen näher zusammenrutschen und irgendwie erkennen, dass wenn ich die andere Person nicht kenne oder wenn die mir fremd vorkommt, das einfach nur hilft, die dann kennenzulernen und mit der ins Gespräch zu kommen, um sie eben kennenzulernen. Weil ich kann ja nur fremd sein, wenn ich nichts weiß. Also ein Fremder ist ja nur ein Fremder, weil ich nicht kenne halt. Ansonsten ist es ja nichts anderes halt, ja. Ja, ist so viel zum Thema Hanau. Es ist trotzdem nach wie vor eine Stadt, der ich sehr viel Liebe schicken kann und sehr viel zu verdanken habe. Und wir hoffen, dass diese Stadt irgendwann wieder mehr mit dem Thema Musik und mit schönen Dingen zu tun hat als damit.
Gucken, was so nach der Zeit so passiert. So Corona macht es ja auch vieles schwierig, meinst du ja auch gerade schon.
Ja, absolut.
Aber wie seid ihr als Band gerade? Was nutzt ihr momentan für Medien? Also ich weiß halt von euch, dass ihr einen Podcast habt, ab und zu mal gerne reinhöre. Nutzt ihr noch irgendwelche anderen Plattformen oder auch vielleicht,
wie
agiert ihr in dieser verrückten Zeit als Band?
Also in der verrückten Zeit haben wir zuallererst das gemacht, was am vernünftigsten war, nämlich nichts, einfach abzuwarten, alle Konzerte quasi abzusagen, zu verschieben, um sie dann wieder zu verschieben, Ja. Für uns war es halt einfach von vornherein richtig kacke, weil wir einfach im Prinzip wir hatten ja dann gerade Ende 2019 unser Album veröffentlicht, wo auch so ein bisschen was dahinter war, so das erste mit richtigem Plattenlabel und mit Firmen, die so im Hintergrund so mitgearbeitet haben, wie sich das bei sowas halt gehört, und haben dann unsere Promotour, was für eine Band in unserer Größe das Allerwichtigste ist, weil die Platte muss bespielt werden, um sie einfach bekannt zu machen, weil uns einfach die Mittel fehlen, das über die ganzen Bezahlkanäle irgendwie zu verbreiten.
Ja.
Da war unsere Tour genau in diesem Zeitraum, wo dann Corona losging. Das hat uns halt doppelt getroffen, weil A, die Platte halt jetzt immer noch relativ unbespielt, sagt man mal so, in diesem Business im Schrank liegt. Dann haben wir einfach, wie gesagt, das gemacht, was sich gehört, nämlich einfach nichts, sich nicht treffen. Ich arbeite im Kindergarten, der Chris arbeitet auf einer Stadtverwaltung mit viel Kundenkontakt und sowas. Und wir mussten das schon auch, und ich lebe mit meinen Eltern, beide über 70, in einem Haus. Ja. Und wir haben das schon ziemlich vernünftig angegangen und haben gesagt, so okay, pass auf, wir können jetzt weder proben, noch können wir uns sehen, noch können wir uns treffen. Und dann haben wir halt irgendwie überlegt, was wir halt machen. Und wir wollten schon immer mal einen Podcast machen, weil wir das einfach irgendwie so gedacht haben, ja, das könnt ihr auch gut, wir erzählen alle gerne und lang und viel. Das ist ja dann
dezidiert
für so einen Podcast. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir die Zeit dafür, das jetzt auch mal zu machen. Dann gab es vom Land Hessen auch noch Fördergelder für Projekte, wenn Künstler jetzt irgendwie ein Projekt angemeldet haben, konnten die da irgendwie, ich glaube, 2000 Euro Fördergelder beantragen. Einfach so. Dann haben wir den Podcast gestartet und den Antrag natürlich nicht gestellt, weil wir es wieder völlig verblickt und verrafft haben. Aber egal, das sollte auch nicht der Vordergrund sein. Das haben wir gemacht. Wir haben angefangen, einen Podcast aufzunehmen, Musiker alles Narzissten sind und sich immer irgendwie präsentieren müssen. Und wenn sie das nicht können, dann müssen sie andere Wege finden, das zu tun. Und das haben wir natürlich dann auch gesucht. Und Podcast ist halt so herrlich einfach, also nicht einfach gemacht, sondern einfach in der Herstellung sehr einfach. Wir sitzen jeder bei sich zu Hause. Wir sehen uns dann über irgendwelche Videocall-Dienste. Und dann hast du halt ein Produkt. So. Und das kommt überraschend gut an. Also das hätten wir nie gedacht. Wir haben immer so gedacht, ja, wer soll sich denn den Scheiß anhören? Aber irgendwie gibt es Leute, die das wohl mögen und das macht einen natürlich richtig happy. Jetzt so langsam haben wir, gut, dann haben wir noch so ein paar Sitzkonzerte gespielt, alles Corona-konform, Open-Air-Konzerte, als das
noch, eine Zeit ja lang noch möglich, ne?
Ja. Als das noch möglich war. Wir hatten dann Ende Dezember letzten Jahres noch ein relativ großes Sitzkonzert im Schlachthof Wiesbaden gehabt, was dann auch wieder verschoben worden ist auf März, was jetzt nochmal verschoben wurde auf Mai. Das haben wir also noch gemacht und jetzt haben wir angefangen, uns wirklich testen zu lassen. Also ich als Erzieher werde sowieso regelmäßig einmal die Woche getestet und wir uns jetzt einfach so einen professionellen Testsatz gekauft haben.
Ja.
Weil wir gesagt haben, wir können uns nicht einfach so treffen. Das funktioniert nicht. Ja, auch wenn die, wenn der Gesetzgeber sagt so, wenn das ja aus beruflichen Gründen und mehr oder weniger ist es bei uns auch, wenn es quasi ja ein als Hobby gilt oder wir alle noch einen Job haben, der uns das Geld bringt.
Meinst du, das ist mittlerweile schon die zweite Einnahmequelle bei euch, ne?
Ja, ganz genau. Und wir bezahlen wirklich viele Steuern. Wir sind eine eingetragene GbR quasi und so weiter und so fort und bezahlen IHK-Gebühren. Und da kann man sich dann, wo ist dann die Grenze von, ab wann ist es denn professionell oder wann ist es Beruf? Also haben wir uns dann Tests besorgt und wir treffen uns. Wir haben zum Glück einen relativ großen Proberaum, wo wir sowieso räumlich uns auch trennen können, was mega geil ist. Und jetzt haben wir endlich wieder angefangen, uns zu treffen. Und ja, wir fangen jetzt einfach wieder an. Wir haben jetzt eine Kooperation mit die Mimis gemacht und haben da jetzt einen Song zusammen aufgenommen. Und ja, einfach um überhaupt endlich wieder ein bisschen was zu machen.
Ja.
So Stream-Konzerte, sowas, das war bei uns nie so ein Thema, weil ich ein großer Verfechter davon bin, dass ein Konzert ist das Letzte, was man eben nicht sich runterladen kann, was man eben nicht irgendwie so digital machen kann. Ich verstehe das bei das jeder
Band. Stimmung. Ja,
dieses, genau.
Diese Interaktion, gesagt, das sofortige Feedback und nicht da irgendwelche einfach in seinen Laptop rein zu brüllen.
Ja, absolut. Das habe ich immer gesagt, dass ich so froh bin. Musik kannst du dir digital runterladen und dann hören und es ist auch alles okay, da will ich ja gar nicht drüber meckern, aber ein Konzert ist ein Konzert und gerade ein Konzert in unserem Genre kannst du nicht alleine. Also Punkrock ist alleine zu hören richtig scheiße langweilig, wenn du da nicht wenigstens mal einen in die Seite kriegst oder irgendwie so das Gefühl, weißt du, so das ist ja das Gefühl, was ich liebe auf Konzerten. Ja. Und ja, und ich bin ja, um auf den Anfang zurückzukommen, jetzt kein Gitarrist aus Leidenschaft, weil ich dieses Instrument über alles liebe, sondern ich habe es halt gezogen und ich spiele auch Gitarre und ich spiele auch gerne Gitarre, um Gottes Willen, aber eben nicht in meinem Keller. Ich bin niemand, der so einfach so sagt, so und jetzt nehme ich mir die Gitarre und setze mich in den Keller und spiele einfach mal so vor mich hin. Nee, ich habe Gitarre gelernt, um in einer Band zu spielen. Ja. Und das verdammt nochmal funktioniert eben nur, wenn du dich triffst und ich kann mich jetzt hier nicht hinsetzen und kann so Tonleiter üben und so Fingerdinger. Also ich habe das jetzt alles versucht und bin da auch schon weiter, als ich das noch vor einem Jahr war. Aber ich bin kein Gitarrist, ich bin Mitglied bei Elf Morgen und ich will in der Band spielen. So, das ist das, ja. was es war. Von daher
ja, geht's. Rumfahren, Leute kennenlernen, ja. Ich vermisse auch mittlerweile die Leute, die ständig erzählen müssen auf Konzerten. Und sie gehören einfach mit dazu, das ist so.
Ja, du, gerade, also ich meine, ich vermisse sogar im Stau stehen und ich vermisse es sogar völlig in Hektik, Bus einladen, ausladen, im Regen.
Das gute alte Warten und aus und
einladen. Ja, alle. Ich liebe einfach alles, was mich vielleicht vor ein, zwei Jahren noch richtig so gesagt hat, so, oh, muss das noch sein? Also, was ein Veranstalter, der irgendwie dann vergessen hat, doch irgendwie mal irgendeine Unterkunft zu buchen, ob das jetzt bei irgendjemandem privat ist, ist ja auch scheißegal, aber so gar nichts ist halt scheiße. So, und dann pennst du halt mit fünf Leuten im Bus. Das ist richtig scheiße in dem Moment. Aber jetzt ist es so, weißt du noch, als wir damals in, was weiß ich, in Hannover waren und da war das und das und das, oh ja, das war so lustig. Alles das vermisse ich gerade und ich glaube, das vermissen gerade alle irgendwie und wir haben dann noch das große Glück, im Gegensatz zu den Kulturschaffenden, die wirklich davon leben müssen, dass wir noch einen Job haben, der uns einfach das Musikmachen finanziert, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Unser Schlagzeuger ist selbstständiger Lichttechniker, der ist einfach original seit über einem Jahr arbeitslos. Und abgesehen von den ganzen Clubs und die jetzt da alle richtig am Buhlen sind, halt, um irgendwie überhaupt noch zu überleben, das ist macht einen doppelt traurig irgendwie so. Und ja, von daher, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Und klar verstehe ich die Leute und auch in Frankfurt jetzt gerade irgendwie eine Party mit 500 Leuten. Ich verstehe doch, dass sich da jeder treffen will, aber es ist einfach nicht die Zeit gerade, das zu tun. Und es wird nur dazu führen, und wir sehen es ja, die Zahlen explodieren gerade wieder und trotzdem wird alles aufgemacht. Also Kindergärten voll auf, Schulen voll auf, wieder einkaufen gehen. Wie gesagt, ich verstehe das alles und ich möchte auch nicht in der, also wenn ich jetzt noch meinen Laden hätte, wäre es richtig krass scheiße, auf jeden Fall. Ja. Daher verstehe ich das schon alles irgendwie, aber wir können nicht einfach so tun, als wäre alles wieder normal, wenn die Zeitbombe tickt irgendwie so. Ja. Und dann im Blick halt auf Konzerte, auf Clubs, die als letztes aufgemacht werden. Und das darf man immer nie vergessen. Ja, die Leute, die irgendwie da die illegale Party feiern, die denken nicht daran, dass das dazu führt, dass die Clubs noch später aufmachen werden. Ja, und
noch länger kein Einkommen. Und
es ist eine schlimme, schlimme Zeit. Und es gibt einfach keine Alternative, weißt du? Und von daher müssen wir da, und da bin ich wirklich auch mal, das kann man jetzt auch an der Stelle nochmal sagen, um wieder auf das Politische zu kommen.
Ja, ich überlege auch gerade, wie komme ich jetzt wieder zurück?
Ja, weil es ist einfach so, dass unsere Szene ja eben nicht dafür bekannt war, sich an Regeln zu halten und
dass wir jetzt die Vernünftigen sind, das ist so verrückt.
Ja, ne? Ja. Weil, also ich kenne wirklich nur diese Idioten, die jetzt irgendwie denken, sie müssten irgendwie so schwurblermäßig unterwegs sein. Und so meine ganze Punker-Community so ist so, ja klar müssen wir eine Maske aufsetzen, ist ja logisch. Ich meine, haben sie ja gesagt, so klar können wir uns nicht treffen. Also, und das finde ich gerade so richtig krass geil, dass, also nicht, dass wir jetzt so diese Schafe sind, die so hinterherlaufen, sondern die sind vernünftig. Wir sind einfach gerade die vernünftigste
Szene von solidarisch, ne? Dieses Miteinander, ja. Aufeinander aufpassen. Das hat sich ja mittlerweile von dem No Future auch komplett entfernt, sage ich mal, dass es so ein Miteinander ist und
ja, eben.
Zueinander und
ja, und das find ich gerade wirklich, das freut mich und das macht mich dann wieder stolz, weil es gibt auch oft Situationen, wo ich so denke, so, oh, ist das überhaupt noch meine Szene? Weil sie immer engstirniger wird in meinem Kosmos irgendwie, so, dass ich immer so denke, so, ach, Leute, Mann, also wir. Lass uns doch mal wieder gegen alles so sein. Warum werden jetzt wieder so Sachen rausgesucht und am Ende sind wir noch sogar gegen uns selber irgendwie, weil der irgendwie da das falsche Shirt getragen hat und weil er da einmal falsch gegendert hat und sowas. Alles wichtig, aber trotzdem kann es passieren und trotzdem, wenn ich jetzt vergesse, irgendwie es richtig zu sagen, dann gleich einen Shitstorm zu erwarten, das finde ich einfach maßlos übertrieben. Ich meine, wir sind alle bemüht und wir wollen alles richtig machen, nach Möglichkeit.
Das ist ja auch ein Prozess, das dauert ja auch.
Ja, natürlich. Und ich erwische mich so oft, dass ich irgendwie so sage, oh, fuck, ey. Und jetzt von Schimpfwörtern mal abgesehen, so dass man immer noch so völlig bescheuert irgendwie so, ich sag's einfach mal so, was ich Spasti oder irgendwie so beim Autofahren so rausrutscht, wo ich mich selber danach so schäme, dass ich sage so, Leute, ey, da sind wir eigentlich schon drüber hinweg. Und das kann einfach noch immer passieren und
aber ja, man reflektiert sich ja selber immer noch. So, man guckt ja auch auf die eigenen Probleme, was kann man dagegen machen.
Und absolut.
Also so die linke Szene ist ja jetzt, also dieses Antifaschismus, dieses, das ist ja auch nicht fehlerfrei. Da gibt es ja auch Probleme, irgendwie so mit Macker oder auch mit Sexismus selber. Und das ist ja, das, ja.
Genau. Und wie gesagt, und ich bin jetzt gerade wieder an einem Punkt, wo ich sehr, sehr stolz und mich sehr freue, da dazu zu gehören, irgendwie zu dieser Szene. Und ja, das macht mich einfach richtig happy irgendwie. Ich bin gerade gerne Punker.
Ja, macht ja auch Spaß. Und dieser DIY-Gedanke, dieses selber was machen, so,
das ist ja, ja genau.
Passt ja auch schon wieder zu Antifa, so dieses Selbstorganisieren, so ja. Auch nach Standort auch und ja.
Und dann auch noch, dass man auch noch mit 45, was ich ja jetzt nun mal bin, halt trotzdem noch so Punker sein kann, auch wenn ich jetzt einen festen Job habe, auch wenn ich Frau und Kind habe und auch wenn ich jetzt in einem Haus wohne, so, ja. und grundsätzlich auch aus einem guten Elternhaus komme. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich Punker geworden bin, weil ich jetzt hier irgendwie eine schlechte Kindheit hatte, sondern ich hatte einfach immer schon Lust zu rebellieren, so, und wollte schon immer viel dagegen sein. Und ja, das habe ich mir so bewahrt. Und ich, wie gesagt, ich jetzt so, wenn ich so zurückschaue, freue ich mich einfach so. Das ist einfach gerade richtig schön. Und dann nochmal jetzt wieder den Bogen zu spannen zur Musik, ist diese Solidarität auch unter den Bands, gerade in dieser Zeit. Es gibt gerade ganz viele Features, es gibt gerade ganz viele so Shootouts von Bands für andere Bands, bei denen irgendwie auf der Single mitsingen und so weiter, weil jeder hat gerade viel Zeit und wir rutschen gerade irgendwie schön eng zusammen und das macht einfach auch, es macht richtig Spaß zu sehen, dass da gerade viel so passiert. Ich hoffe, dass das noch dann, wenn alles wieder normal läuft, in Anführungszeichen, noch so ein bisschen beibehalten wird, so, dass man auch in der Zeit das nicht vergisst, wie schön das war, als wir alle so eins waren.
Dass man trotzdem immer noch irgendwie diesen Kontakt hat, zum Beispiel auch, und wir haben uns jetzt auch über das letzte Mal vor einem Jahr gesehen, ne? Also, das ist dann auch irgendwie schön, dass ich dann so angefragt habe, hey, hast du Bock, irgendwie dich mit da in diese Theke 161 zu setzen, ein bisschen zu reden darüber. Und ja, jetzt sitzen wir hier und machen das. Das ist sehr, sehr schön.
Ja, ich finde es auch. Also das ist etwas, was ich auch wirklich genieße und auch Zeit einfach ein bisschen zu haben, um dem Ganzen noch ein bisschen was Positives abzuringen. Auch mal so Zeit für Freunde zu haben, die mal wiederzusehen und nicht zu sagen so, oh, Freitag,
da geht's klar, jetzt, oder
jetzt sowieso gar nicht, aber es gibt immer mal Möglichkeiten halt, ja. Neulich mit einem Kumpel irgendwie im Hof gesessen, einfach, da hat mir so ein Meter irgendwie so, gab es mal so früher so ein Schnapsmeter irgendwie, so war mal so irgendwie so ein Gag, also selber gebastelt irgendwie. Und dann haben wir so gedacht, so, hey, wir haben mal irgendwo noch so dieses Brett liegen. Und dann haben wir uns halt so irgendwie die Schnäpse so rübergereicht und saßen so halt irgendwie schlottern im Hof. Aber es war einfach schön mal wieder so. Ja. Ja, es gibt schon Möglichkeiten. Und wie gesagt, es ist nicht alles scheiße und es wird alles wieder irgendwann gut werden. Wir werden irgendwann wieder vergessen, dass wir der Kassiererin beim Rewe geklatscht haben. So, das hat ja auch nicht so lange angehalten, dass man irgendwie gedacht hat. So.
3 Tage oder so, ne?
Ach, es ist ziemlich traurig alles. Aber gut, so ist es. So sind die Menschen einfach. Und von daher ist es wichtig, dass hier eure Theke und diese ganze Szene das einfach nicht vergisst, zusammenhält und darauf immer wieder aufmerksam macht. So,
Wir haben, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon erzählen. Wir haben, glaube ich, wir haben uns vorgenommen, so halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, damit man noch nachvollziehen kann, dass man nicht so überladen wird. Ich glaube, da sind wir schon lange drüber.
Wenn du mich einlädst, ist das leider immer so ein bisschen.
Aber ich habe mich sehr drauf gefreut, auf dieses Gespräch auch. Einfach sich mal wieder auszutauschen, Leute wiedersehen, die man irgendwie dann kennengelernt hat und auch die auch irgendwie für die gleiche Sache irgendwie Feuer haben. Und ja, aber ich versuche jetzt mal irgendwie eine Abmoderation zu machen.
Aber ich möchte noch eine Sache, bevor du abmoderierst, und das
soll nochmal runter. Ja, so eine Frage kommen. Ja. Andi, hast du denn noch irgendwas loszuwerden? Ist dir noch irgendwas auf dem Herzen, bevor ich die Theke hier wieder verlasse?
Ja, das möchte ich auf jeden Fall machen, weil ich wollte dir mal ein Riesenkompliment machen, weil jetzt kennen wir uns ja wirklich, wir haben uns jetzt 2 oder 3 Tage ja im Leben erst gesehen, so wirklich, sage ich mal. Das wäre jetzt ein bisschen so Special Interest mäßig, aber wenn du als Band unterwegs bist, hast du meistens niemanden dabei, der sich wirklich um den Merch kümmert, also so an dem Merch dann steht und T-Shirts verkauft und du gesagt hast so, ja, soll ich das für euch machen? Und ich, ernsthaft? Ja klar, ich mache das total gerne, mache ich für euch. Ja, aber weißt du, und da weißt du sofort, Alter, das ist ein richtig geiler Typ. Und das wollte ich dir einfach nochmal so zurückgeben. Und das ist einfach nicht selbstverständlich, so Leute zu treffen. Und von daher, als du gefragt hast, ob ich da dabei sein möchte, gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu tun. Und von daher, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war eine sehr, sehr kurzweilige, ich weiß nicht, wie lange es war. Macht weiter. Aufklärung. Und wenn ihr was braucht, sagt Bescheid.
Machen wir auf jeden Fall. Dann vielen Dank auch für deine Zeit. Und
sehr gerne.
War das ist das mit dieser Folge. Und dann gehe ich jetzt raus und erzähle noch ein bisschen was vor der Kneipe. Vielen Dank. Okay. Auch bald, Andi.
Ciao. Es bleibt alle gesund. Ciao.
So,
Das war also unsere dritte Folge. Ich wisch mir gerade noch den Rest vom Honig um meinen Maul weg und möchte mich bei euch bedanken für euer Zuhören, für euer Einschalten. Und ich möchte mich auch nochmal bei Andi bedanken für das tolle Gespräch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sind nicht allzu sehr abgeschweift und konnten euch dennoch einen Einblick geben. Bevor das Intro jetzt hier abspielt, möchte ich euch aber nochmal das Protestsoundbündnis ans Herz legen von der Initiative Kein Bock auf Nazis. Checkt das aus, ist eine tolle Sache. Dort findet ihr neben Elf Morgen auch weitere tolle Bands, die sich stark machen und auch klar positionieren. Und vielleicht ist der eine oder die andere Kapelle für euch auch dabei. Und bis zum nächsten Mal. Instagram, Feedback, ne, wisst ihr Bescheid. Ciao.
Theke 161, ein Podcast von der HWK Hildesheim.